Das Pubertier, der Endgegner.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Das Wichtigste, und das seht ihr am Titel dieser Podcast-Folge, nimm es mit Humor.
Was ja eigentlich für alles im Leben gilt.
Tja.
Oder für das meiste.
Die Babyzeit. Ja, ihr könnt nicht schlafen oder werdet ständig geweckt. Das Schlafdefizit, die größte Herausforderung. Und du hast Augenringe von hier bis Honolulu. Aber das Baby ist so süß.
Die Kleinkindphase. Du hast Sicherheitsstecker in allen Steckdosen deiner Umgebung. Räumst alles außer Reichweite. Und trotzdem rennst du gefühlt den ganzen Tag hinter deinem zuckersüßen Kleinkind her. Und denkst, eine Hundeleine wäre jetzt gar nicht so schlecht.
Die Trotzphase. Dein Kind schmeißt sich am liebsten dort, wo viele andere Menschen sind und es maximal peinlich wird, im Supermarkt oder so auf den Fußboden, weil es eben etwas haben will, was du nicht kaufen möchtest. Es ist dir Hochnot peinlich, weil andere denken, du hast dein Kind nicht im Griff, was du auch nicht hast.
Ja, und dann kommt noch die Grundschulzeit, ja? Und der Übertritt.
Wow. Oh ja.
Der Übertritt, und irgendwann geht's dann los.
Manchmal schon sehr früh, mit 10 oder 11.
Und zwar die Pubertät.
Wow. Der Endgegner.
Der Endgegner.
Susanne, wir haben Ihren Namen geändert. Schreibt uns über Instagram. Euer Podcast, wir bekommen ein Baby und erzählen euch Dinge, die euch niemand erzählt, war ganz, ganz toll. Macht bitte auch einen Podcast, was die Pubertät alles in Beziehungen ändert. Wir durchleben gerade harte Zeiten, das macht was mit Paaren. Wir machen zwar keine Paartherapie, aber haben einfach Schwierigkeiten im Umgang mit der 13-Jährigen. Ich will, dass sie lernt, dafür hasst sie mich. Er sagt, ich soll chillen. Sie macht das
genau.
Schon. Die Spirale an Frust könnt ihr euch vorstellen. Dann bin ich sauer auf ihn. Teufelskreis.
Liebe Susanne, das machen wir gerne. Und ich kann dir sagen, du bist mit deinem Problem, das hast du schon gemerkt, ich habe gelacht. Du bist mit deinem Problem nämlich nicht allein.
Genau. Es kommen wirklich viele zu mir, die mit Veränderungen in der Familie so ihre Probleme haben. Beziehungsweise auch als Paar dadurch Probleme bekommen. Und das Pubertier in der Hochphase seiner Metamorphose lässt so eine Familie gerne mal explodieren wie ein Vulkan, der ausbricht. Und ich habe das euch ja schon in dem Baby-Podcast erzählt, dass ich, bevor ich meine Therapieausbildung gemacht habe, als Geburtsvorbereiterin gearbeitet habe. Und so viele Familien mich sogar noch Jahre später kontaktiert haben, als die Kinder, also keine Babys mehr waren, sondern schon 10, 11, 12 oder es gab mehrere Kinder mit Kinderproblemen, Paarproblemen, sonstigen Problemen, sodass ich gesagt habe, jetzt fängt's erst an, richtig spannend zu werden. Und ich habe nochmal ganz von vorne angefangen. Und bin dann letztendlich durch viele sogenannte Zufälle Paartherapeutin geworden.
Tja, und das machst du sehr erfolgreich, Andrea, weil es sind mittlerweile 20 Jahre vergangen und du führst seitdem eine Praxis für Einzel- und Paartherapie in München, nämlich die Beziehungspraxis. Und wir stellen uns kurz vor, das Spatzl ist Radiomoderatorin, moderiert eine Morningshow.
Genau, und ich bin Journalistin und der Markus neben mir auch.
Das andere Spatzl.
Genau.
Und wir zwei sind verheiratet, auch seit ziemlich langer Zeit. Marion, Frank und zwei Pubertiere.
Ja, zu mir kommen Marion und Frank, beide Mitte 40.
Frank sagt, meine Frau ist eine Stressuschi.
Und Marion faucht ihn an, wie kannst du sowas sagen und mich so darstellen?
Fängt schon mal ziemlich gut an, denke ich.
Marion war früher Stewardess, arbeitet heute beim Bodenpersonal der Lufthansa, wirkt ziemlich adrett und ja aufgeräumt, Silberschmuck, eine teure Uhr am Handgelenk, blonde Haare, streng zum Zopf gebunden, Sakko, Jeans, High Heels, gute Figur.
Marion ist eine taffe Frau, die offenbar weiß, was sie will.
Und Frank, der ist Pilot. Und so haben sich die beiden auch kennengelernt. Irgendjemand hat mir mal erzählt, wer war das? Jemand bei der Lufthansa gesagt, das ist der größte Puff Europas. War wirklich so. Aber
also quasi die Lufthansa.
Die Lufthansa, genau. Und er ist natürlich viel weg. Und wenn er dann mal zu Hause ist, dann brennt die Bude, zumindest in letzter Zeit bei den beiden.
Ja, ich sag auch, das ist an diesem Klischee ganz schön was dran. Und kennengelernt haben die zwei sich auf einem Langstreckenflug nach Shanghai. Da ist Marion noch geflogen als Begleiterin. Mit Kindern geht es nicht mehr ganz so gut, vor allem mit mehreren. Und die beiden hatten dann dort ein paar Tage frei, der sogenannte Umlauf, bevor es wieder zurückging. Und so startete ihre Liebe. Sie war Ende 20, er Anfang 30.
Genau, Pilot, spannender Job.
Der Markus, ja,
find schon.
Markus hat neulich einen Simulatorflug gemacht. Ist irgendwie faszinierend für viele, ne? Pilot?
Total.
Für Männer.
Ja, für Männer.
Ja, für Frauen auch.
Es gibt vielleicht auch Frauen, die es faszinierend finden. Bei mir war es tatsächlich, ich hatte ein konkretes Anliegen. Ich habe seit ich Kind war, immer schon so ein bisschen mit Flugsimulatoren mal gespielt und habe dann immer, wenn ich geflogen bin, mir gedacht, wenn jetzt beide Piloten einen Herzinfarkt erleiden, dann kann ich den Vogel runterbringen. Weil ich weiß, wo man drücken muss. Dachte ich wirklich.
Echt, Markus?
Ich habe das wirklich gedacht, jetzt? Weil ich mich technisch da soweit auch dann auskannte, was man dann drücken müsste. Nicht alleine, sondern halt unter Anleitung von jemandem im Tower vielleicht. Aha. Und ich wollte wissen, ob ich das dann auch wirklich schaffen würde.
Aha.
Und? Ja. Ich habe einen Arbeit 320 in München gelandet.
Ach komm.
Ja, wirklich. Pilot ist ein toller Job. Große Verantwortung hat man auf jeden Fall und ist auch nicht zu unterschätzen im Stresslevel, glaube ich.
Das haben mir Frank und Marion auch erzählt. Unregelmäßige Arbeitszeiten, der ständige Wechsel zwischen Klima- und Zeitzonen, zumindest auf den Langstrecken, schafft auch nicht jeder.
Ich habe mal gelesen, dass es nur jeder Vierte überhaupt schafft, einen Job in der Luftfahrtbranche zu ergattern. Also es ist gar nicht so einfach, du brauchst ja auch diverse Voraussetzungen und so. Ne? Und dann musst du es auch erstmal hinkriegen mit Family und Co.
Okay. Auf jeden Fall ist die Familie bedingt durch Franks Job sowieso schon in einer speziellen Situation, weil er ja so viel weg ist und Marion quasi zu Hause alles alleine managt bzw. managen muss. Ja. In unserer ersten Sitzung habe ich den beiden erstmal einen Kaffee angeboten und wir haben uns erstmal ein bisschen abgekühlt. Ihr habt ja gerade gehört, das hat schon ganz schön hot gestartet. Und die zwei erklären mir auch schon ziemlich genau, was sie zu mir führt.
Gefühlt alleinerziehend.
Die Marion erzählt, ich bin die meiste Zeit allein mit den Kindern und wenn er da mal da ist, dann möchte er nur eine schöne Zeit mit denen haben. Ja, ich mache die Drecksarbeit, die Erziehung, die Hausarbeit und dann kommt er und weiß alles besser.
Und sie sagt, er findet mich hysterisch.
Er unterbricht sie mit den Worten, alles, aber auch wirklich alles muss nach deinen Regeln laufen. Du bist die Bestimmerin in unserem Haus. Du bist viel zu streng mit den Kindern und du hast dich null im Griff.
Und dann sagt sie, und du hast zu mir gesagt, ich bin eine scheiß Mutter.
Das habe ich aber so nicht gemeint, erwidert er. Und dann schildert er folgende Szene.
Er sagt, ich komme von einem Langstreckenflug Bangkok hin und zurück nach Hause, noch in Pilotenuniform mit Rollkoffer. Dann sperre ich die Tür auf und bin sofort im Auge des Hurricanes. Ein Gebrüll im Haus, unsere Tochter Julia, die schreit aus ihrem Zimmer im ersten Stock, du blöde Kuh, du hast mir gar nichts zu sagen. Und dann knallt sie die Tür zu. Meine Frau aus dem Keller brüllt zurück, räum dein Zimmer auf, ich bin nicht deine Haushälterin. Und mein Sohn, der Benjamin, der rennt mit Rucksack und Basketball an mir vorbei, sagt, Alter, das ist mir hier zu viel. Ich muss raus, ich gehe zu dem Kumpel. Und meine Frau, die kommt in die Treppen aus dem Keller hoch, anstatt mir Hallo zu sagen, schön Schatz, da bist du ja, knallt sie mir dann den Wäschekorb vor die Füße und raunzt mich an, warum kommst denn du erst jetzt? Du hättest ja schon vor einer Stunde hier sein sollen. Und ich wäre dann am liebsten sofort wieder in den Flieger und nach Bangkok. Und da ist es mir dann rausgerutscht, also stand ich da im Flur wie angewurzelt und habe zu meiner Frau gesagt, du bist so eine Scheißmutter und eine Scheiß-Ehefrau.
Boah.
Ja.
Bam. Das ist hart und das hat gesessen. Ne? Das
ist natürlich schon eine harte Ansage. Scheiß Mutter ist eine heftige Beleidigung, scheiß Ehefrau. Natürlich mindestens auch. Genauso.
Ja. Ich glaube, dass für eine Frau, so kriege ich das ja öfter mit, die größere Beleidigung oder die größere Angst ist, eine scheiß Mutter zu sein als eine scheiß Frau. Mhm. Und man meint damit eine Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt. Was ja in den seltensten Fällen der Fall ist, also auch bei Marion nicht.
Voll.
Das habe ich Frank dann übrigens auch so gesagt. Stress hin, Stress her. Das ist einfach zutiefst abwertend. Und Frank schildert, dass es solche und ähnliche Szenen übrigens ständig gäbe jetzt. Und dieser Streit vor ein paar Wochen war aber dann der Auslöser, einen Termin bei mir zu machen. Also Marion kam auf die Idee.
Und wie ging der Streit aus?
Frank schläft im Bett seines Sohnes, denn der blieb ja an dem Abend bei seinem Freund, weil er keinen Bock mehr auf den Beef zu Hause hat. Mhm. Man spricht dann die nächsten Tage ein bisschen. Frank entschuldigt sich auch, aber Marion findet, so kann es nicht weitergehen. Und da hat sie recht aus meiner Sicht.
Die Kinder Julia 13 und Benjamin 15. Beide Kinder sind in der Pubertät. Benjamin ist der Stillere, der lieber das Weite sucht. Und Julia ist im Kriegsmodus mit ihrer Mutter. Schreiereien im Haus an der Tagesordnung.
Das sind Konflikte everywhere. Marion meint, die Kinder müssen lernen. Und Frank sagt, ach, wir haben doch so wenig Zeit, lass uns lieber was unternehmen am Wochenende oder so. Marion flippt dann aus, weil er ihre Autorität natürlich untergräbt, völlig klar. Mhm. Thema Ernährung, lieber mal Burger als gesund, sagt er ganz schnell. Häufig hat Marion da gekocht, liebevoll den Tisch gedeckt und alle drei sitzen dann mit dem Handy am Esstisch und sind beschäftigt. Auf die Idee zu helfen kommt aber überhaupt keiner, ja, bis sie dann wieder ausrastet.
Tja, und so geht es mit allem immer und immer wieder.
Und da kommen wir auch schon zum Punkt. Ich frage beide, seit wann sie so eine Schieflage in ihrer Familie eigentlich haben? Und beide antworten unisono, seit die Kinder in der Pubertät sind.
Vorher hat die Marion so ein Organisationstalent alles ganz gut gewuppt bekommen irgendwie. Die Kinder, ihren Job. Sie arbeitete als Teilzeit immer noch bei der Airline und die Zeit mit ihrem Mann hat sie auch noch ganz gut hingekriegt. Aber was hat sich da verändert? Aus zwei süßen, gut erzogenen und höflichen Kindern, die waren noch ganz stolz damals auf die Kinder, vor allem aus der Sicht von Marion, sind zwei Monster geworden.
Da lachst du jetzt, gell? Ich finde das gar nicht so lustig, ich kann das total nachvollziehen. Naja, auf jeden Fall wollen die Kinder nicht auf sie hören und sie nutzen jede Gelegenheit, die Mama zu kritisieren. Wörter wie Scheißmutter hört die Marion nämlich nicht zum ersten Mal. Ja, und dann kommen aber auch so Sätze wie Papa ist der Größte. Das tut natürlich wahnsinnig weh. Julia, die 13-Jährige, sagt nämlich oft zu ihrer Mama, ich hasse dich. Du bist total gemein zu uns und zu Papa. Sie findet die Mama viel zu streng und macht aus Trotz genau das Gegenteil.
Na klar.
Julia sagt auch, ihr Bruder stinkt und ist einfach nur hohl. Ja, Julia ist ein Papakind und immer heilfroh, wenn ihr geliebter Papa zu Hause ist und nicht über den Wolken.
Ja, der Benjamin, der findet seine Schwester voll stressig, klar, fiese Bitch. Seine Mutter ist sowieso fies und Papa ist der Beste. Aber der steht voll unter Mamas Scheffel, sagt der Benjamin. Ne?
Ja, woher wissen wir das eigentlich, wie die Kinder sich und ihre Eltern finden? Die kennen wir ja gar nicht. Aber unsere Gespräche, entsprechende Fragen und eine Art Familienaufstellung geben uns Aufschluss, aber dazu später mehr.
Vorher, nachher.
Als die Kids noch kleiner waren, da war alles ganz schön. Frank kam von den Flügen nach Hause, Marion hatte sich um alles gekümmert, Haus tipptopp, Wäsche gebügelt im Schrank, alles hat geklappt, Rasen gemäht, alles picobello. Und die Zeit, die sie dann hatten, konnten sie als Familie auch gemeinsam genießen. Ne? Die haben Ausflüge gemacht, Freunde besucht, was man halt als Familie so alles machen kann.
Los ging's mit der Schieflage dann schleichend. Benjamin kommt in die Pubertät. Der Junge, der vorher ja sein Zimmer aufgeräumt hat, lässt plötzlich alles liegen. Benutzte Unterhosen, leere, halbgefüllte Speziflaschen kleben auf dem Schreibtisch. Auf dem Boden Wäscheberge, angekaute Pizzareste überall.
Und wenn Marion sagt, räum auf, sagt er, chill.
Ja,
mach ich später. Macht er aber nicht. Also räumt sie auf.
Das kommt mir alles so hart bekannt vor.
Wenn ich ehrlich bin, ja. Also wir haben zwei Kinder. Die Letizia ist jetzt über 20 und den Konsti, der wird 16 und das ist bei uns auch ein bisschen so.
Naja, jetzt nicht mehr, aber
naja, schon, mit dem Konsti auch schon so ein bisschen so. Also mir hat es wehgetan, dass sich zum Beispiel unser Sohn plötzlich auch so zurückgezogen hat und vom kuscheligen Kind zu ich will meine Ruhe geworden ist, ja. Und diese Kinderzimmer- bzw. Jugendzimmersituation, kenne ich nur zu gut. Und mir geht's auch so, ich denke mir, okay, ich muss einfach alles liegen lassen, Erziehungsmaßnahmen. Und irgendwann kann ich es gar nicht mehr ertragen, weil ich mir denke, dieses Kind kann doch nicht in diesem ganzen Müll leben. Und dann räume ich auf. Und dann sagt der Markus zu mir, nein, mach es nicht. Mhm.
Du erträgst es nicht, ist ganz wichtig.
Richtig.
Du.
Ja, ja, ich weiß schon.
Und ich habe immer zu dir gesagt, das ist natürlich auch, das ist ein bisschen gemein auch für alle Mütter, die die Pubertät ihrer Söhne quasi einschätzen müssen. Sie waren ja nie Jungs und Jungs und Mädels sind ja auch anders in der Pubertät.
Ja,
kommen
dazu
wir vielleicht kommen später wir noch dazu. Deswegen ist es für Mütter ganz besonders schwer, diese Zurückgezogenheit der Söhne so zu verstehen. Ne? Aber ich kann es total gut verstehen. Sagst du, Spatzl, der kommt schon wieder. Und es geht auch so langsam los jetzt, richtig?
Ja, das stimmt. Aber es war bei uns auch eine Zeit lang so. Ich habe gefragt, wie geht's dir? Wie war es in der Schule?
Gut. Gut.
So, also es gab Tage, wo es wirklich, wo ich das Gefühl hatte, der hat jetzt vielleicht ein oder zwei Worte mit mir geredet. Das tut schon weh. Ich kann das verstehen.
So geht's auch unserem Paar. Weil kurz darauf, die beiden Kinder sind ja alterstechnisch recht nah beieinander, geht die Pubertät dann auch bei Julia los. Seit 2 Jahren ist die Familie also im Vollstress.
Julia, haben wir schon gehört, führt einen offenen Krieg mit ihrer Mama. Dabei haben sich die beiden vorher eigentlich total gut verstanden.
Und Mama Marion versteht die Welt nicht mehr. Sie erinnert sich natürlich auch an ihre eigene Pubertät, aber das Verhalten ihrer Kinder findet sie absolut respektlos und inakzeptabel. Und Schuld ist ihrer Meinung nach Frank, denn wenn der zu Hause ist, untergräbt er ihre Autorität. Und sie sagt, das fühlt sich so an, als wären wir Feinde. Er hetzt die Kinder gegen mich auf. Okay, was sie nicht sieht oder zu wenig sieht, ist, dass ihre Kinder sich im größten Umbau im Leben eines Menschen befinden. Sie projiziert quasi alle Probleme auf sich und Frank. Und genau da liegt natürlich ein großer Irrtum. Als wir an diesem Punkt unserer Paartherapie sind, und das hat einige Sitzungen gedauert, wird es plötzlich ganz leicht. Und dann platzt quasi der Knoten. Dazu aber gleich mehr. Vorher haben mir die beiden, Marion und Frank, aber noch erzählt, dass sie bei unserer ersten Sitzung nicht die ganze Wahrheit erzählt haben.
Ach so?
Ja, und dass der Besuch bei mir einen eigentlich viel tragischeren Hintergrund hat. Aber auch dazu gleich noch mehr.
Die Pubertät.
Haare wachsen plötzlich überall. Oder, ja, überall. Und du kannst förmlich zuschauen, wie dein Kind sich optisch verändert.
Hormone stellen sich um und das Gehirn.
Die Verbindungen zwischen rechter und linker Gehirnhälfte werden neu überarbeitet und vernetzt.
So ähnlich wie ein Update auf dem Computer. Ja? Das System wird runter und wieder raufgefahren. So ein Neustart, das ist dann die Zeit, wo die nichts sagen. Großbaustelle, Hirn und plötzlich wird alles anders.
Du als Mama und Papa wirst in Frage gestellt und vor allem auch deine Regeln.
Gleichaltrige Freunde werden wichtiger als die Eltern.
Schamgefühl entsteht, dein Kind will vielleicht nicht mehr, dass du es nackt siehst.
Mhm. Total. Und plötzlich ist dein Kind zum ersten Mal verliebt. Am nächsten Tag hat es Liebeskummer. Und es ist das schlimmste Leid, das dieses Kind haben kann.
Mhm. Und depressive Phasen wechseln mit Happiness hoch 10.
In 5 Minuten.
Das ist wirklich so, ja.
Dein Kind ist auf der Suche nach seinem Ich und ein bisschen auch nach dem Sinn des Lebens.
Das Warm-up und die große Show.
Erst kommt die Vorpubertät und dann die richtige.
Das Warm-up, dann die große Show. Die Vor- und dann die richtige Pubertät.
Erst ist es schlimm und dann wird es am allerschlimmsten. Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wird es besser. Es muss nicht immer so sein, aber es kann so sein. Es ist oft so.
Es ist auf jeden Fall oft so. Mhm.
Bei Mädchen kann die Vorpubertät schon zwischen 8 und 10 beginnen. Die Pubertät endet meist im Alter ungefähr 14 bis 16. Da ist zumindest das Ziel in Sicht. Bei den Jungen passiert das Ganze etwas später, so zwischen 10 und 12 Beginn und enden zwischen 16 und 18 oder auch später.
Das heißt, mit 16 bis 18 ist das Schlimmste dann überstanden. Halleluja. Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, waren wir auch so? Hosen runter, unsere Pubertät. Ich bin von der Schule gekommen, habe meiner Mama bei der Frage, wie es war in der Schule, die Tür vor der Nase zugeknallt. Dann habe ich mich im Bad eingeschlossen und Pickel ausgedrückt. Außerdem hatte ich eine Zahnklammer. Ich habe mich gefühlt wie der hässlichste Mensch auf dem ganzen Planeten. Für mich war die Mama der Drachen, der Papa war lieb. Bei uns war es ein bisschen ähnlich wie bei Marion und Frank und hat auch wirklich zu harten Konflikten zwischen meinen Eltern geführt. Aus heutiger Sicht tut mir das total leid. Aber, und ich muss auch sagen, wenn ich an Konflikte mit unseren Pubertieren denke, mit unseren eigenen jetzt, vergesse ich auch manchmal, wie ich selber war.
Das glaube ich
gerne. Also man muss sich das wirklich immer wieder vor Augen führen. Wie war es denn eigentlich bei mir?
Also bei mir war es eher so, wenn ich jetzt den Konst anschaue, der ist jetzt 16, ne? Und der ist ja voll in der Pubertät, erste Freundin, und ich entdecke total viele Parallelen. Also ich, für mich ist es wie so ein Spiegel zu meiner eigenen Pubertät.
Ehrlich?
Ich kann es total verstehen, alles, was da passiert.
Was?
Dass er nicht reden will, dass wir nicht mehr so wichtig sind. Ab einem gewissen Alter, wenn er hat jetzt auch eine Freundin, und wenn er dann eine Freundin hat, dann wird die Mutter wieder wichtiger. Das ist das, was ich dir immer gesagt habe.
Du kommst wieder ins Spiel.
Spaß.
Ja, tschakka.
Da freut sich eine.
Du kommst wieder ins Spiel.
Aber es ist tatsächlich so, Markus hat das immer zu mir gesagt, es gab Momente, da war ich wirklich sehr, sehr traurig. Und du hast gesagt, bei mir war es genauso, als du kleiner warst.
Eins zu eins genauso.
Es ist tatsächlich so, er fragt mich jetzt manchmal. Er fragt mich.
Das ist erst der Anfang, Spatzel.
Was kann ich ihr für ein Geschenk machen? Und ich denke mir, juhu, er hat mich gefragt.
Genau, er wird sich noch lang mit dir hinsetzen und sich mit dir über seine Beziehung unterhalten.
Aber warst du auch so fies zu deinen Eltern?
Ja, fies, weiß ich nicht.
Du hast dich mehr so zurückgezogen.
Ich finde, der Konst ist auch nicht fies zu uns. Der zieht sich auch zurück.
Andrea, was warst du für ein Pubertier?
Also, das ist ganz merkwürdig. Ich persönlich bin ja der Meinung, ich war überhaupt nicht schlimm. Und meine längste Freundin, die ich jetzt schon seit über 50 Jahren kenne, die sagt immer, mein Gott, du warst so ein Albtraum, deine armen Eltern. Aber was ich wirklich nicht kenne, das ist diese Respektlosigkeit. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Eltern zu beschimpfen oder mit Schimpfwörtern zu bombardieren. Das gab es nicht.
Sagst du heute, aber was war denn so schlimm an dir laut deiner besten Freundin?
Ja, ich habe es ja in dem Podcast Kiffen und Coitus schon erwähnt. Ich habe dann mal einen Joint geraucht. Das ist für meine Mutter das Allerschlimmste gewesen. Also die hat mich schon in der Drogenentzugsklinik gewähnt und diese Freundin, die eine Einserschülerin war, die ist dann natürlich in Ohnmacht gefallen. Ich war praktisch die Revoluzerin vorm Herrn. Also immer verglichen mit damals.
Mhm. Ja, klar.
Monopterus hat man sich getroffen in der Teestube. Man hat mal so ein indisches Kleidchen gekauft und hat vielleicht mal damals im Leopoldmarkt mal so ein kleines Patchouli-Parfümchen mitgehen lassen. Das war aber auch wirklich das Allerschlimmste, was ich getan habe.
Ich habe meine Eltern ab und zu angelogen, weil meine Mutter relativ streng war, mein Papa eben nicht so, sehr ähnlich wie bei Marion und Frank. Und ich hatte dann auch einen Freund und meine Eltern fanden, dass das irgendwie alles zu eng wird, oder vor allem meine Mutter fand, dass das zu eng wird. Und ich habe dann meinen Eltern verkauft, dass die Schule, auf der ich war, ja, so eine Jahrgangsstufenfahrt macht, ja. Das war aber gar nicht eine Jahrgangsstufenfahrt. Das war in Real von einem Lehrer privat organisiert, selten in Holland, in Terschelling, wo übrigens auch gekifft wurde, wo ich mir dachte damals in Holland, was geht denn hier ab? Und da habe ich natürlich mit meinem Freund in einem Zelt geschlafen. Dummerweise sind wir viel zu spät von dieser Reise an einem Sonntagabend zurückgekommen. Meine Eltern haben vorher bei der Schule angerufen, gefragt, wo bleibt sie denn?
Ja.
Die Schule wusste von gar nichts und da könnt ihr euch vorstellen, was da los war. Hei, hei, hei. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, also das mit dem Freund, das wollen wir jetzt hier so nicht mehr. Und dann habe ich mit denen einfach nicht mehr geredet. Also ich war da auch voll auf Konfrontation. Da gab's Stress. Mann, Mann, Mann.
Die wichtigsten Tipps im Umgang mit deinem Pubertier.
Der schönste und, wie wir eigentlich finden, bildlichste Tipp kommt von Jan-Uwe Rogge. Das ist ein Buchautor und der hat ganz coole Bücher über Kinder und die Pubertät geschrieben.
Pubertät ist eine ungeheure körperliche Zeit. Sie führt erstmal zu Mutation, sagt Jan-Uwe Rogge. Und dann hat er eine zauberhafte Beschreibung, die mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Wie bei einem kleinen Hummer. Kurz vor der Pubertät verkriecht sich der kleine Hummer in eine Höhle. Dort im Schutz seiner Höhle wirft er seinen Panzer ab und erst, wenn ihm sein großer Erwachsenenpanzer gewachsen ist, kommt der Hummer wieder heraus.
Das ist wirklich süß. Mhm. Kenn ich nicht, kannte ich nicht. Bei Pubertieren heißt diese Höhle übrigens Kinderzimmer.
Genau.
Genau.
So wie man sie sich auch vorstellt.
Ganz konkrete Tipps. Was machen wir, wenn?
Zum Beispiel, dein Kind auf alles gleichzeitig keine Lust mehr hat.
Ja. Akzeptier es einfach. Dein Kind entscheidet sich nämlich nicht gegen dich, sondern für sich. Mhm. Aber vielleicht gibt es das eine Lieblingsessen, das du kochen kannst. Überrede deinen Teenie nicht, mit dir wandern oder spazieren zu gehen. Macht eh keinen Sinn. Überwinde dich lieber, eine Runde Fortnite oder sowas in der Richtung zu spielen und frag, zeig mir doch das lustigste TikTok-Video, was du heute gesehen hast. Überleg dir, was gerade angesagt ist bei deinem Pubertier. Da findest du einen Ansatz, in den du mal kurz, nicht zu lange vielleicht reingrätschen kannst, damit ihr den Kontakt behaltet.
Was machen wir, wenn unser Pubertier alles kann, alles weiß, aber viele Fehler macht?
Ja, genau das muss man aushalten, so wie es unsere Eltern wahrscheinlich auch mussten. Überleg, was du gerade alles erzählt hast oder ich oder du, Markus.
Voll.
Fehler muss man machen, auch wenn es schwer fällt zuzuschauen. Aber nur durch Fehler lernen wir und nur dadurch. Und wenn es zu krass wird, braucht man gar nicht reden, dann musst du eingreifen, keine Frage. Aber wenn die Fehler für deinen Teenie nicht illegal oder wirklich gefährlich sind, dann bleib locker. Und meine Empfehlung ist, arbeite gegebenenfalls an dir.
Beim Lockerbleiben, genau. Du, und was machen wir, wenn unser Pubertier in der Schule absackt?
Ja, das ist natürlich genau mein Thema. Ja, und ehrlich gesagt auch ein wichtiges Thema. Ganz egal, was man jetzt von unserem Schulsystem hält oder nicht. Gegebenenfalls würde ich hier, wenn wirklich alle Stricke reißen, nicht davor zurückschrecken, auch Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ja, also externe. Weil jemand, der von außen auf das System draufblickt, ja, der ist emotional nämlich nicht involviert, hat oft gute Ideen und kann auch wie eine Brücke zwischen den verhärteten Fronten agieren.
Wer könnte das sein?
Das kann ein Therapeut sein, das kann eine Beratungsstelle sein, das kann vielleicht sogar auch ein Paten, Onkel oder Tante sein, also jemand, auf den das Kind vielleicht, ich möchte nicht sagen hört, aber wo es eine gute Beziehung zu hat.
Mal angenommen, du willst, dein Kind soll unbedingt Abitur machen, ja? Das Kind macht da aber überhaupt nicht mit. Dein Ratschlag?
Die Frage ist immer, warum wollen die Eltern das? Und ich bin der Meinung, es sind eigentlich die Ängste von den Eltern, die sie auf ihre Kinder projizieren. Warum muss, sehen wir ja heute, jedes Kind hat eigentlich heute Abitur und irgendein Studium und trotzdem hilft's nicht viel. Also dieses Aushalten, dass das Kind seinen Weg geht, und damit sage ich nicht, das kann machen, was es will, aber in einem gewissen Rahmen muss dieses Kind sich auch selber finden. Und es gibt eben auch Kinder, die kein Abitur machen
natürlich
müssen oder wollen.
Aber das Ziel, das Abitur zu machen, ist schon eins, das die Eltern vorgeben müssen. Ich glaube, Kinder können das noch nicht überblicken, wie wichtig das wirklich sein könnte. Wenn ich jetzt sehe, als Eltern, mein Kind hat einfach die Fähigkeit für das Abitur zu dem jeweiligen Stadium in der Schule nicht und schafft es nicht, dann ist es völlig okay, wenn man sagt, okay. Aber nur weil es keinen Bock hat, finde ich, ist keine Option
das
zu sagen.
Das war das, was ich gesagt habe.
Das hast du gemeint, Andrea.
Oder okay. Gemeint habe. Ich habe es wahrscheinlich nicht gesagt, aber gemeint habe ich genau das. Aber wenn du merkst, das Kind, das verbiegt sich und du musst es mit Nachhilfe und ich weiß nicht was da durchklatschen.
Absolut.
Also das ist, das. Genau. Da sage ich du, dann bitte arbeite doch an dir. Warum ist es für dich so wichtig, dass dein Kind Abitur hat?
Weil
was hat
ja
es mit
noch
dir zu tun?
Den Abiturumweg, und man kann das später immer noch machen.
Wege, Markus,
weil es
tausend
ist, genau,
Wege.
Das ist also alles
aber
gar nicht
einfach
so
nur, ich mache jetzt einen auf chillig und gehe nicht mehr zur Schule und lerne nicht mehr, bin aber bis letzte Woche vor der Pubertät ein super Schüler gewesen.
Genau.
Brauchen wir überhaupt nicht reden.
Was machen wir, wenn unser Teenager in einem stinkenden Puma-Käfig lebt?
Also bei euch.
Also bei uns.
Ja, dann lebt er oder sie eben da drin. Und dein Kind muss lernen, eigenständig aufzuräumen. Und wenn es das nicht tut, muss es mit den Konsequenzen leben.
Das kann ich nicht.
Ja, ich weiß, was
ich verstehe das als Mutter natürlich wahnsinnig gut, aber du tust dir keinen Gefallen, wenn du hinter deinem Kind alles herräumst. Was gibt's denn dann für eine Lernkurve? Ja, ich brauch's nicht machen, die Mutter macht schon. Und spätestens, wenn die erste Liebe kommt, wird schon aufgeräumt. Glaub's mir.
Stimmt, okay. Stimmt. Also bisher besprechen wir lauter Probleme, die noch nicht so gravierend sind. Aber was machen wir, Andrea, wenn unser Pubertier tatsächlich auf die schiefe Bahn gerät?
Ja, also dann wird's wirklich höchste Zeit zu handeln. Und da hilft dann auch kein Gemecker und Gedrohe, also diese üblichen konfrontativen Verhaltensweisen, wenn dann und wenn du das nicht machst, dann kriegst du Handyverbot und den ganzen Käse, das greift hier nicht mehr. Und ich kann das jetzt natürlich nicht pauschalisieren, aber generell kann ich wirklich jedem raten, verliere A, die Verbindung nicht zu deinem Kind und lass sie nicht fallen. Also sei immer irgendwie greifbar. Auch wenn die schon so groß sind, ohne Eltern sind die oft noch ganz schön klein. Haben eine Riesenklappe, aber letztendlich ist das ja auch mehr Schein als Sein in der Zeit. Und frag dich, wirklich auch, ob du ein Kind willst, das funktioniert und am Ende überangepasst ist, weil du total starken Druck ausübst, oder willst du ein Revoluzzerkind, das am Ende gegen alles und jeden ist und vielleicht auch gegen dich, weil es keine Lösung mehr hat in dieser Konfrontation.
Aber der wichtigste Tipp ist tatsächlich, verliere die Verbindung nicht.
Ja, und hol dir auch Unterstützung. Ich bleib dabei. Manchmal ist es ja so, dass du alleine dann nicht mehr rauskommst. Ich habe ja schon Fälle gehört, da hat dann die Mutter alleinerziehend den Internetanschluss einfach abgekappt. Da war richtig, richtig was los in der Familie.
Was machen wir, wenn unser Pubertier komplett ausrastet?
Sag auf gar keinen Fall, jetzt beruhigen wir uns mal und überleg mal, wie du mit mir sprichst. Lass ihm oder ihr Zeit, er wird sich von alleine beruhigen, dein Teenie. Manchmal dauert es etwas. Bestärke ihn oder sie eher darin, dass Gefühle und Emotionen sein dürfen. Ja, ich verstehe, dass du so aufgebracht bist, aber natürlich muss das Ganze kanalisiert sein. Also ich sag mal, die Stühle ja an die Wand schmeißen ist nicht drin, weil sonst lernen sie es nicht und dann bilden sich die Verhaltensmuster, die wir in beinahe jeder unserer Podcast-Geschichten ja hören, die 20, 30 Jahre später, die wir dann erkennen können.
Aber dieser Satz, jetzt beruhigen wir uns mal, ne? Das sagt mir auch unter Erwachsenen gerne mal, wenn einer ausflippt. Ich kann euch nur sagen, in der Geschichte der Sätze, jetzt beruhigen wir uns mal, hat sich, glaube ich, noch niemand beruhigt, wenn es einer zum anderen gesagt hat.
Genau.
Du, und was machen wir, Andrea, wenn unser Teenie uns gegenüber respektlos wird?
Ja, ganz ehrlich, Markus, das finde ich ehrlich gesagt das Schwierigste. Wirklich das Schwierigste, weil dann ist auch schon ein Niveau erreicht, wo keine Grenze mehr zu sein scheint. Und mir fällt da gerade so ein Satz ein von Rudolf Steiner, den ich total gern mag. Kinder erziehen heißt sich selbst erziehen. Also nochmal zum Mitschreiben. Steig nicht in den Streit ein, fang ihn auch nicht an. Und Konflikte können die noch nicht so austarieren und schießen halt übers Ziel hinaus. Aber sag ruhig, wenn das Eisen wieder gekühlt ist oder abgekühlt ist, dass es dich verletzt hat und was es auch mit dir gemacht hat. Also das darfst du,
ja,
aber nicht, wenn das Eisen heiß ist. Also dann schreist du nur rum und alle schreien rum und du bist überhaupt nicht mehr zugänglich. Also das macht mehr kaputt als ganz.
Zurück zu Frank und Marion und warum sie wirklich zu Andrea gekommen sind.
Ich glaube, es war so unsere dritte oder vierte Sitzung, da sagt die Marion, Frau Breu, ich habe am Anfang nicht ganz die Wahrheit gesagt und es ist mir sehr unangenehm.
Und dann erzählt sie, dass sie nach dem Streit, den wir vorher erzählt haben, als Frank aus Bangkok kam, noch total eskaliert ist. Und zwar so sehr, dass sie Franks Handy auf den Boden geschmissen hat. Er hat seinen Koffer genommen, war ja noch gar nicht ausgepackt und ist für eine Nacht ins Hotel gezogen. Und ihr Sohn kam nicht nach Hause und Julia hat sich mit den Worten, du blöde Bitch, in ihrem Zimmer verschanzt. Da stand sie dann, die Marion.
Tja, und Marion hat sich von allen unverstanden gefühlt, ist ins Bad und hat alle Schlaftabletten geschluckt, die sie finden konnte. Mit einem Lippenstift hat sie auf den Badspiegel geschrieben, ich kann nicht mehr.
Ja, zum Glück hat ihre Tochter Julia sie in dieser Nacht auf dem Badteppich liegend bewusstlos gefunden. Julia hat sich an ihren Papa, den Frank, gewendet, der ist sofort aus dem Hotel nach Hause, Notarzt parallel, eine Nacht intensiv. Am nächsten Tag konnte sie aber schon wieder nach Hause.
Okay.
Also die Menge der Tabletten war
gerade noch überschaubar. Genau. Aber das war dann tatsächlich der Auslöser, sag ich mal, warum sie zu dir gekommen sind, richtig?
Ja, die Marion hat sich am nächsten Tag auch total geschämt, dass sie so die Kontenance verloren hat. Aber der Frank hat dann auch gleich eingelenkt, du, ich habe wirklich verstanden, dass es hier ein Problem gibt. Und so sind die beiden bei mir gelandet, parallel. Ist aber natürlich die Marion auch noch, weil wenn du heute einen Suizidversuch machst und das zählt als einer, dann kommst du da nicht mal eben so raus.
Hm. Also hat Marion sowas schon mal gemacht vorher? Irgendwie das so?
Nein, also noch nie, sagte sie. Sie hat einfach überreagiert. Und sie hatte auch fast 2 Flaschen Wein getrunken. Okay. Also es ist ja der Wahnsinn, weil sie so traurig war und das Gefühl Krass. Hatte, alles entgleite ihr.
Mhm. Das tut mir sehr, sehr leid.
Ja.
Sie wollte sich ja auch gar nicht umbringen, wenn ich das so richtig raushöre. Nee,
das war ein Hilfeschrei.
Sie war ein Hilfeschrei. Sie war einfach nur total verzweifelt. Ja. Ich denke, jeder muss erstmal in den Hausschuhen des anderen laufen, um sich ein Urteil zu erlauben. Ne? Und das mit den Tabletten ist natürlich schon heftig, klar, aber ich kann ihre Verzweiflung verstehen. Ne? Alle sind gefühlt gegen sie. Es gab in meinem Leben auch schon Situationen mit den Kiddies, wo ich so verzweifelt war. Also ich habe jetzt keine Tabletten genommen, aber diese Hilflosigkeit,
ja.
Und alle finden mich blöd, niemand versteht mich, kann ja. ich nachvollziehen.
Na klar, das kennt jeder, ja, der Kinder genau. in der Pubertät hat, kennt dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Ja. Weil darum geht's ja. Vorher lenkst du das Kind und jetzt möchte das Kind sich selbst lenken.
Ja.
Und im Idealfall ziehen beide am gleichen Strang, du lässt los. Und das Kind fängt an, sich selbst zu lenken. Und du bestärkst es noch dazu und gibst ihm Vertrauen, das wäre perfekt.
Ja,
aber das
Vertrauen.
Klappt nicht.
Ja, genau. Vertrauen, nicht Kontrolle.
Nicht Kontrolle,
und genau. Wir müssen damit ja selber erstmal klarkommen, dass wir diese Kontrolle jetzt nicht mehr haben über das Kind. Und das ist ja das Schwierige, genau. Weil unsere Ängste sich dann bemerkbar machen. Mhm. Und was mir ganz wichtig war, war herauszufinden, ob Marion öfter solche Gedanken hat oder vielleicht auch depressiv oder eben klar. grundsätzlich suizidale Gedanken hat. Weil da ist nicht mit zu spaßen und das nehme ich immer absolut ernst. Sie selbst sagte auch, es war absolut eine Kurzschlussreaktion aufgrund dieses Alkohols und sie ist seither diesbezüglich auch echt stabil.
Jetzt sagst du Kurzschlussreaktion. Hörst du sowas öfter?
Ich habe es schon gehört. Ich habe auch schon gehört, dass jemand einfach nicht mehr nach Hause gekommen ist, tagelang verschwunden war, ja, und die Polizei dann schon gerufen wurde oder so einfach in ein Hotel eingecheckt hat oder sowas. So ein bisschen auch als Strafe oder eben auch als Hilferuf, ja. Also du sollst schon wissen, es ist mir wirklich wichtig. Und ich meine, die Frage ist ja, was tust du in so einer Hilflosigkeit? Wir sind hier nicht nur in einer Hilflosigkeit, wir sind hier schon fast in einer Ohnmacht. Es ist für sie ganz, ganz eng geworden.
Du sag mal, Andrea, wie hast du bei den beiden, du hast ja festgestellt, dass die Beziehung dann doch ganz gut funktioniert. Wie hast du das rausgebracht oder dass der Auslöser eigentlich die schwierige Situation der Kinder ist?
Ja, durch viele Gespräche und beide haben auch gesagt, dass sie sich lieben und sich vermissen, wenn der Frank nicht da ist. Und im Grunde hat Frank auch gesagt vor ihr, dass er seine Frau bewundert und sie überhaupt nicht abwerten will, wie sie zu Hause das alles managt. Und Marion findet ihn eigentlich auch toll. Auch Sexualität ist übrigens ist gar nicht unwichtig, bei diesem Paar kein problematisches Thema. Aber mit der Veränderung der Kinder und dieser Gegenwehr ist die Marion so überfordert, das hat sie selbst von sich nicht gekannt. Und ein großer Punkt ist, dass beide sich auch nicht genug darüber informiert haben, was die Pubertät mit den Kindern macht. Und sie haben auch völlig aus den Augen verloren, wie es bei ihnen selbst war.
So wie bei dir zum Beispiel.
Genau.
Deine Freundin sagt, du warst schlimm, du sagst, ich war gar nicht schlimm.
War ich auch nicht.
Ja. Ja, manchmal ist die Lösung dann irgendwie ganz einfach, gell? Aber du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Genau. Und dass die Pubertät ihrer Kinder vielleicht der Auslöser ist, haben beide nicht so richtig realisiert. Aber, und hier wird's wichtig, die Kinder sind nur der Auslöser. Und die Marion hat den Anspruch, ziemlich perfekt zu sein. Mhm. Und wenn dann nicht alle so spuren, dass es so läuft, wie sie es gern hätte, Kontrolle, ne, ihr wisst, hat sie gern, wird's bei ihr eng. Und dann wisst ihr ja, was bei den Menschen oft passiert.
Mhm. Eigentlich müssen sich ja zwei Rollen gleichzeitig verändern, sowohl die Kinder als auch die Eltern.
Genau. Kinder erziehen heißt sich selbst erziehen.
Du, dann hast du den beiden eine weitere Beratung, eine Familienaufstellung vorgeschlagen, ne? Mhm. Bei einem Kollegen von dir.
Also ich habe einen Kollegen, der einfach sehr die Rolle und die Sicht der Kinder einnimmt. So wie ich auf Paare sehr spezialisiert bin, ist er auf Familien. Und zwar auf solche Systeme, wo es zu Schwierigkeiten kommt. Ja, also der lange an der Front ist, seit fast 30 Jahren mit Gericht und Jugendarbeit und dem ganzen Zeug, was da dran hängt.
Andrea, ich habe von vielen Familien schon gehört, wir haben das noch nicht gemacht, aber ich habe von vielen Familien gehört, dass es ein sensationelles Erlebnis ist. Und alle waren total geflasht.
Es ist die Königsdisziplin der Therapie, der systemischen Therapie. Wir nennen das nicht Familienaufstellung, wir nennen das Familienskulptur, aber es ist die Königsdisziplin, ja.
Und es bringt oft Familien sehr viel weiter.
Ja, weil die Worte Bilder bekommen.
Die Lösung für die Familie Marion, Frank, Benjamin und Julia.
Sie haben bei Andreas Kollegen alle Einzeltermine gehabt, wo vor allem auch die Kinder gehört wurden. Ne?
Genau.
Die haben also genauso viel Raum bekommen wie die Eltern. Mhm. Und die Eltern konnten ihre Macht nicht ausspielen, die ja sonst immer da ist. Die Regeln wurden demokratisch diskutiert und alles aufgeschrieben. Alle haben dann unterschrieben, so wie so ein Vertrag. Auch die Kids haben unterschrieben. Und es trat genau das ein, was so oft in der Welt fehlt. Es gab plötzlich keinen Gewinner und Verlierer mehr, sondern gar kein Verlierer und nur Gewinner.
Genau.
Wie schön.
Genau sowas. Mhm. Und es wurden die Bedürfnisse aller Beteiligten gesehen und beachtet. Und das ist das, wo ich sage, da darf man sich auch Hilfe holen, weil wir ja sonst in unserem eigenen Drama drin stecken.
Und was konkret stand dann drin im Vertrag?
Punkt Nummer 1, die Schule.
Frank hat viel verstanden und erklärt seinen Kindern, dass es gemein ist, ja? Wenn die Mama die Strenge ist und er natürlich nicht. Auch er wünscht sich natürlich, dass die beiden einen guten Abschluss machen und dafür muss man halt ein bisschen lernen, ne? Zumindest seine Hausaufgaben machen, wenigstens. Und deswegen einigen sie sich darauf, dass die Marion der Schulboss ist und Frank, wenn er da ist, informiert wird über alles, was ansteht. Hat vielleicht auch ein Vetorecht, aber sonst hält er sich zurück.
Der Haushalt.
Beide Kinder räumen ihre Schmutzwäsche in die Waschküche. Und zwar alleine. Beide Kinder putzen einmal pro Woche ihr Zimmer und räumen auf. Und wenn das nicht passiert, saugt Marion höchstens mal durch.
Okay.
Mehr nicht mehr. Dazu muss sie sich zwingen.
Da muss ich jetzt ja lachen.
Schlafenszeit.
Unter der Woche geht der Benjamin um 22 Uhr ins Bett. Freitag und Samstag darf er so lange aufbleiben, wie er will. Er wird 16 und ist ja bald 18. Ne? Er muss lernen, wie man sich fühlt, wenn man mal total übermüdet ist.
Ja.
Julia mit 13 geht unter der Woche um 9 ins Bett, manchmal so halb 10. Am Wochenende darf sie natürlich länger aufbleiben, aber spätestens um 12 ist Schluss.
Damit es nicht zu unnötigen Konflikten kommt, ist das WLAN ab 22 Uhr sowieso aus. Das war Franks Idee.
Ja.
Natürlich unter der Woche, wenn er in Bangkok sitzt.
Oder sonst wo.
Aber am Wochenende ist das WLAN toujours an. Wie gehen wir miteinander um?
Liebevoll, wohlwollend, geduldig und respektvoll. Mama ist der Boss für den Alltag. Nicht, weil Papa das nicht kann, sondern weil Papa im Alltag einfach oft nicht da ist. Und natürlich hat der Frank auch Mitspracherecht. Am Wochenende ist nicht Papa der Boss, sondern beide.
Genau. Und wir ernähren uns gesund. Aber wenn der Papa da ist, dann darf auch der Schachtelwirt mal ran.
Das ist übrigens McDonald's.
Genau, so. Der Schachtelwirt. Also es muss nicht dann nur gesund sein an einem Tag, nicht an allen Tagen.
Und dann steht noch im Vertrag, beide Eltern sind nicht peinlich und gehen ihren Kindern nicht auf die Nerven. So wollten es die Pubertiere.
Genau, super, super Vertrag. Am Ende, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchten wir euch noch drei schöne Sätze mit auf den Weg geben.
Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden.
Die Pubertät ist der Lebensabschnitt, in dem man auf seine Rechte pocht, obwohl man noch einen Schnuller im Kopf hat. Von Manfred Beusel.
Wegen Umbau vorübergehend geschlossen. Bald haben wir wieder für euch geöffnet. Schöner und größer als vorher. Danke für euer Verständnis.
Das ist super. Es ist genauso.
Genauso ist es.
Nimm es nicht persönlich. Dein Teenager muss sich so verhalten, denn sonst kann sie oder er sich nicht abnabeln. Und du hast später einen über 30-Jährigen bei dir zu Hause sitzen. Und ich dann wahrscheinlich auch in meiner Praxis. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Und liebe Susanne, wir hoffen, wir konnten dir ein klein wenig helfen in deinem Konflikt. Und das gilt natürlich für alle, ne, die Probleme mit Pubertieren mal haben. Es gibt auch welche, die sind zauberhaft. Ich kenne wenige.
Ich kenne ehrlich gesagt gar niemand. Aber gibt's bestimmt.
Ja,
gibt's bestimmt.
Gibt's auch.
Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr den vielleicht eurer Freundin oder eurem Freund empfehlt. Und wenn ihr nächsten Dienstag wieder zuhört, hier in der Paarflüsterei.
Genau, und schreibt uns gerne eure Geschichten. Über Instagram geht es zum Beispiel Paarflüsterei mit UE. Da findet ihr uns und wir antworten garantiert.
Bis dann.
Ja, bis nächste Woche.